Es ist Mittwoch, liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von The Daily Mail Teutonen Edition, der Ausgabe mit einem leichten Überhang Richtung Deutschland. Wir müssen über einen Fall sprechen, der dort in Deutschland in den letzten Tagen sehr hohe Wellen geworfen hat, aber auch im angrenzenden Ausland zur Kenntnis genommen wurde, weil er so beispielhaft ist und weil er zeigt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat ausgedient. Man kann natürlich sagen, das wussten wir bereits, aber das ist so gewissermaßen der letzte Nagel im Sarg des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn man mich fragt, nur mich fragt natürlich keiner. Es geht um den Fall von Markus Lanz. Kurz zusammengefasst, Markus Lanz, ihr kennt ihn, der Mann ist omnipräsent, hatte Daniel Günther von der CDU zu Gast in seiner Sendung, den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Und es geht in diesem Gespräch, das so hohe Wellen geworfen hat, um Fake News. Es geht um soziale Medien, es geht um alternative Medien, wie beispielsweise News von Julian Reichelt. Und Daniel Günther von der CDU, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der per Definition ein Vorzeigedemokrat sein müsste als Regierungschef, der findet all das, was in den sozialen Medien, aber auch in regierungskritischen Medien, eben wie News und anderen, abgeht, das alles nützt der bösen AfD und das findet er überhaupt nicht lustig. Und dann geht es um die Frage in dieser Sendung, ob man gegen solche Medienangebote Zensur einsetzen müsste, knallhart einfahren, bis hin zur Frage, ob man bestimmte Angebote sogar schlicht und einfach verbieten müsste. Hahn abdrehen, weg damit. Daniel Günther findet, ja, das müsste man. Er ist also schlicht und einfach für eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, indem man bestimmte Medien, die ihm nicht passen, abstellt, verbietet, aus dem Weg schafft. Markus Lanz fragt in dieser bewussten Sendung noch sehr, sehr explizit nach, ob er das findet. Ob er findet, diese bestimmten Angebote müsste man verbieten können, müssen, dürfen. Und Daniel Günther sagt, ja, müsste man dürfen. Jetzt folgt ein Shitstorm, allenthalben. Es gab viele Medien, die darüber berichtet haben und zu Beginn waren alle bass erstaunt. Ja, der hat das gemacht. Der Daniel Günther saß da bei Markus Lanz und hat gesagt, kritische Medien müsste man verbieten können. Ist also ein Feind der Meinungsfreiheit. Und dann gab es diese Totalumkehr bei Markus Lanz, die im Moment beispielsweise auf X unglaublich viel zu reden gibt. Weil er bei den nächsten zwei Sendungen das Gegenteil von seiner eigenen Wahrheit behauptet hat. Er hat beispielsweise auf einen seiner Gäste, auf Beatrix von Storch von der AfD, eingeprügelt, weil die Aussagen von Daniel Günther thematisiert hat und gesagt hat, was Sache ist, dass dieser Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ein Gegner der Meinungsfreiheit ist und damit ein Undemokrat. Das, was man ja der AfD gerne anlastet. Und Lanz, und hier wird's richtig, richtig heiter und spannend, hat sie eines Besseren belehrt. Er hat die Aussagen in seiner eigenen Sendung von kurz zuvor auf den Kopf gestellt und hat gesagt, Daniel Günther hat das nie so gesagt. Bei den Zensur- und Verbotsforderungen, die da diskutiert wurden in der Sendung, habe Daniel Günther nur die sozialen Medien gemeint, nicht beispielsweise Medien wie News. Es sei nur um soziale Medien, um die bösen Kolosse aus den USA gegangen, nicht aber um kritische Medien im eigenen Land. Dumm nur an der ganzen Sache. Diese Sendung kann komplett nachgeschaut werden in der Mediathek der ARD. So dreist ist nicht mal die ARD, dass sie sowas, das Beweismittel schlechthin, aus dem Weg schafft. So ging es zunächst mal relativ harmlos und altbekannt los.
Als wäre die AfD irgendeine Partei, die in einem rechten Spektrum eine Rolle spielt, wo die CDU auch steht. Wir stehen mit den demokratischen Parteien auf einer Seite. Die AfD steht draußen als extremistische Partei. Und wir müssen gemeinsam ein anderes, positives Bild von Deutschland zeichnen. Ich glaube, dann kriegen wir auch wieder mehr Vertrauen in die demokratischen Parteien.
Das heißt, was heißt denn das dann in Konsequenz? Wären Sie dann dafür zu sagen, dann lass es uns versuchen, lass uns ein AfD-Verbotsverfahren wirklich durchziehen?
Naja, da bin ich ohnehin für. Das habe ich auch immer offen gesagt. Wir müssen
auch bei minimaler Aussicht auf Erfolg?
Ich glaube nicht, dass die Erfolgsaussichten minimal sind.
Also Daniel Günther möchte die AfD weghaben. Er möchte gerne eine Verbotsprüfung mit hoffentlich natürlich aus seiner Sicht anschließendem Verbot. Das ist ja nichts Neues. Aber dann war die Frage, was heißt das jetzt für den Umgang mit den Medien, die aus Sicht von Daniel Günther die AfD am Leben erhalten, stützen, fördern? Und dann wird's spannend.
wie bestimmte Medien auch versuchen, ihre eigenen politischen Ziele.
Sie denken jetzt an Brosius
Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? NIOS und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und zivilgesellschaftliche Organisationen auch uns mit denen zusammenschließen, um uns gegen solche Exzesse auch zu wehren, dann werden wir unsere Demokratie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht wiedererkennen.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Die Aussage ist klar. Es geht zunächst um die sozialen Medien. Es passiert der Schlenker hin, ganz konkret zu NIOS. Und NIOS steht hier stellvertretend für andere sogenannte alternativen Medien, die eben regierungskritisch berichten, auch rechts von der Mitte, was übrigens legitim ist aus meiner bescheidenen Sicht. Und dank der Nachfragen von Lanz hat Daniel Günther sich sehr klar verlauten lassen. Ja, auch ein Verbot muss möglich sein. Auch ein Verbot von NIOS. Es ist gar keine Frage. Er hat das so gesagt. Seine klare Antwort auf die Frage, also wirklich, Sie finden, man müsste das verbieten können, fällt 20 Sekunden, nachdem das Stichwort News fällt. Man kann das überprüfen, ihr könnt diese Sendung nachschauen. Absurd am Ganzen ist nun, dass die linksgrüne Blase, der politisch-mediale Komplex der Regierungstreue in Deutschland, unbeirrt daran festhält, dass Daniel Günther falsch verstanden wurde, dass seine Aussagen verdreht wurden, dass er nur von den sozialen Medien gesprochen hat, dass er nur findet, im Notfall müsste man X regulieren oder TikTok verbieten für die Jugend und so weiter, dass er aber nicht von regierungskritischen, wirklichen Medien gesprochen hat. Sie halten daran fest, ob schon jeder sich davon überzeugen kann, dass es genauso war, wie man initial dachte, als ganz normaler Zuschauer und nicht, weil man irgendwas falsch versteht oder überinterpretiert, sondern wirklich astrein die Aussage war so. Die Frage ist jetzt natürlich, was lief in dieser Zeit zwischen dieser bewussten Sendung mit Daniel Günther und den nächsten Sendungen bei Markus Lanz? Wurde er zitiert zum Intendanten? Markus Lanz, der hochbezahlte Talker bei den Öffentlich-Rechtlichen, hat man ihm erklärt, hör mal, geh gar nicht. Du kannst doch nicht einen Ministerpräsidenten ungestraft sagen lassen, was er wirklich denkt. Steuere den Mann gefälligst. Und jetzt dreh das Ganze auf den Kopf. Setz dich vor der Kamera und erklär einfach, es war alles ganz anders. Natürlich, die Leute können nachschauen gehen, dass es wirklich so war, wie ursprünglich gesagt wurde. Aber es ist uns egal. Wir behaupten einfach das Gegenteil. Ich denke, nicht mal der große Bruder in 1984 von George Orwell wäre so unverfroren gewesen, vor den Augen der Republik die Wahrheit zu entstellen. Es gibt ein paar schöne Nebenschauplätze. Georg Restle vom famosen, infamen Sendemagazin Monitor. Der fand dann auf X, was ihn störe, ist, dass man überhaupt die richtigen Medien, wie seine ARD und so weiter, Vergleich mit NIOS oder NIOS den Vergleich zugesteht mit diesen richtigen Medien. Das ist doch das Problem, dass man die überhaupt als Medien einordnet, was sie doch gar nicht sind. Und dann kontert ein Medienanwalt. Wir schauen kurz rein. Georg Reste schreibt, es wäre schon viel geholfen, man würde das Fake-Krawallmedium NIOS nicht in einem Atemzug mit Journalismus oder Ähnlichem erwähnen. Und jetzt bitte den Deckel drauf machen, es gibt wichtige Themen im Land und in der Welt sowieso. Carsten Brennecke, ein Anwalt, schreibt, lieber Reste, ich finde schon, dass man NIOS mit dem vergleichen kann und sollte, was Sie für guten Journalismus halten. Unsere Kanzlei beschäftigt 17 Anwälte im Presserecht damit, tagtäglich gegen Falschberichterstattung in den Medien vorzugehen. Gegenüber NIOS müssen wir kaum einschreiten, während angebliche Qualitätsmedien einschließlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei verbotenen Falschaussagen weit vorne liegen. Er führt das dann noch länger aus und Georg Reste versucht eine Art hilflose Abwehr dieser Fakten, die Herr Carsten Brennecke aus seinem Praxisalltag als Anwalt beschreibt. Er schreibt dann, naja gut, also wahrscheinlich haben Sie es einfach nicht mit Fällen von NIOS zu tun. Darum liegt Ihnen nichts vor gegen NIOS, gegen Julian Reichelt. Aber Carsten Brennecke antwortet darauf, nein, Moment mal. Wir haben sehr viele auch Beschwerden von Leuten, die sagen, ich möchte gerne gerichtlich, juristisch gegen NIOS vorgehen. Und wir haben da einfach sehr selten eine Handhabe. Was aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk anders aussieht. Dort haben wir massenweise Handhabe, um dann medienjuristisch vorzugehen. Also das zerplatzt, was der Georg Reste hier versucht. Es ist offensichtlich aus der Anwaltspraxis, dass es sehr viele Fälle gibt, in denen man mit Erfolg auf öffentlich-rechtliche Berichterstattung losgeht. Und dann kommt natürlich, es ist unvermeidlich, die gute alte Dunja Hayali. Die muss sich auch äußern. Auch eine öffentlich-rechtliche Schreiklampe. Schauen wir uns das mal an.
Leute, wundert sich jetzt ernsthaft irgendjemand darüber, dass dieses News, da muss Chris selbst zugucken, ne, Portal Dinge aus dem Zusammenhang reißt, verdreht, verfälscht, vertauscht und zwar genau so, wie es ihnen in den Kram passt? Das ist ja Strategie. Immer so, wie sie es gerade brauchen. Und es ist auch nicht neu, erinnern Sie sich noch an Charlie Kirk und die Videos von damals? Jedenfalls, was ich viel spannender finde, ist, dass es jetzt PolitikerInnen gibt, die sich nicht mehr bei der Primärquelle informieren, sondern bei diesem Schrott. Und das dann für bare Münze nehmen, weil das natürlich auch in deren Konzept passt. Also, es ist alles genau so gewollt. Und wir, was machen wir? Wir diskutieren jetzt die ganze Zeit schon wieder darüber. Dabei ist es alles deren Plan.
Zunächst, liebe Dunja Hayali, du hast einen wunderschönen Hund. Missbrauch diesen wunderschönen Hund nicht für deinen politischen Agitatismus. Missbrauch den nicht und bleibt eigentlich der Tierschutz. Der Hund ist wunderschön und der Hund ist vermutlich auch intelligent genug. Der weiß, dass du Unsinn erzählst. Er sagt nichts, er ist froh, wenn er wieder gefüttert wird. Er äußert sich nicht, aber missbraucht ihn bitte nicht. Sie bezeichnet, Dunja Hayali bezeichnet auch, angelehnt an diesen ganzen Fall, der diskutiert wurde, News als Schrott. Und sie sagt, das ist kein richtiges Medium und richtige Journalisten orientieren sich an Primärquellen. Die labern nicht einfach irgendwas nach, was dann in sozialen Medien entstellt daherkommt und so weiter. Die Frau, Dunja Hayali, die nach der Ermordung von Charlie Kirk vor der Kamera erzählt hat, Charlie Kirk habe die Steinigung von Homosexuellen gefordert. Die Frau sagt, man soll sich bei Primärquellen informieren. Die Aussage, die sie damals gemacht hat, war absolut falsch. Charlie Kirk hat das nie gefordert. Und sie hat sich offensichtlich bei Sekundärquellen bedient. Bei Sekundärquellen, die Dunja Hayali passen. Nämlich bei allem, was irgendwie links und grün ist. Sie hat eine Lüge, verbreitet von Sekundärmedien, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederholt. Und liegt jetzt hier mit ihrem Hund entspannt da und will uns darüber informieren und aufklären, wie Journalismus eigentlich gehen müsste. Und was wird jetzt passieren? Das hat jemand auf X in einer wunderschönen visuellen Darstellung gezeigt. Und Dunja Hayali ploppt immer mal wieder auf, lässt ihren, und das, da ist jetzt das Wort angebracht, lässt ihren Schrott raus, sieht dann, wie Widerspruch auf sie einprasselt und zieht sich schmollend zurück. Und das wird wieder passieren. Schaut mal hier. Schritt 1, Hayali macht ein peinliches Video. Schritt 2, Hayali wird dafür ausgelacht. Danach gibt's volle Soli gegen den Hass von rechts. Leute, die ihr sofort beistehen, die sich beklagen über diese böse, böse Welle des Hasses, die sich von rechts über sie ergießt. Und dann, letzter Schritt, Hayali zieht sich mal wieder wegen Hass und Hetze zurück. Das ist der Mechanismus, der spielt. Sie haut was raus. Sie sammelt alles, was dann zu Recht auf sie einprasselt, weil sie Unsinn erzählt hat und stellt sich dann als Opfer dar und sagt, schaut mal die bösen Rechten, die sind wieder mit Hass und Hetze unterwegs. Was soll ihnen denn anderes übrig bleiben? Wie sollen sie dir denn nett erklären, dass du wieder Schrott erzählt hast und es wieder und wieder und wieder tust? Du provozierst Hass und Hetze, damit du dich wieder als Opfer inszenieren kannst. Ein anderes Thema. Der gute Herr Kopalla, Co-Präsident, Co-Vorsitzender der AfD, hat ein Problem. Er wollte sich ein Fußballspiel zu Gemüte führen und bekam die Gelegenheit irgendwie nicht. Schauen wir hier mal in diese Meldung rein. RB Leipzig hat nach Angaben von AfD-Chef Tino Kopalla über einen dritten gebuchte VIP-Tickets für ihn und mehrere sächsische Unternehmer für das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern an diesem Samstag 18.30 Uhr im FAZ-Live-Ticker zur Bundesliga und bei Sky storniert. Auf Nachfragen dazu teilte der Verein mit, wir bitten um Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen keine Angaben zu einzelnen Ticketbuchungen machen können. Ergänzend hieß es weiter, Kopalla habe weder jetzt noch in den vergangenen Jahren einmal auch nur ein Ticket bei RB bestellt. Man gestattet mir eine leichte Verwirrung, aber gilt jetzt Datenschutz oder nicht? Also zunächst einmal, ja, wir geben keine Auskunft über Ticketverkäufe. Hallo, das ist Datenschutz. Geht doch niemandem was an, wer ein Ticket kauft oder wer kein Ticket kauft. Um im gleichen Atemzug zu sagen, aber der Kopalla, der hat noch nie ein Ticket bestellt. Wir haben nachgeschaut im System. So, Datenschutz ade. Gut möglich, weil er sagt ja selbst, es hat ja offenbar jemand für ihn bestellt. Danach muss man die Tickets aber personalisieren, das heißt seine Personalangaben eintragen, damit das Ticket personalisiert ist. Und spätestens dann hätte man natürlich beim RB Leipzig gewusst, huch, der AfD-Boss will bei uns ein Fußballspiel schauen kommen. Geht gar nicht. Wah. RB Leipzig widerspricht, nein, es gäbe auch kein personalisiertes Ticket für Kopalla. Es sei zur Überbuchung gekommen, darum habe man gewisse Tickets dann storniert, so gewissermaßen wie beim Flughafen. Es ist nicht nachvollziehbar von außen, wer da die Wahrheit sagt. Warum sollte Tino Chrupalla eine solche Story von A bis Z erfinden? Das wäre ziemlich absurd. Und, liebes RB Leipzig und auch alle Leute, die jetzt finden, ah, der Chrupalla lügt bestimmt, es klingt eben einfach sehr schlüssig. Es klingt sehr schlüssig, weil wir in Deutschland 2026 und auch schon die Jahre davor eben diese Erscheinung haben, dass es plötzlich wieder Unpersonen gibt. Leute, die am besten gar nicht existieren dürften, geschweige denn in einem Fußballstadion sitzen oder in ein bestimmtes Restaurant oder in einer Bierzeit beim Oktoberfest oder wo auch immer. Es gibt diese Fälle der Unpersonen, die gecancelt werden. Deshalb glaube ich persönlich diese Überbuchungserklärung keine Sekunde und halte die Story für schlüssig. Und es ist eine beunruhigende Entwicklung, aber das sage ich nicht zum ersten Mal und das beobachten wir auch nicht zum ersten Mal. Wir kommen zum Daily Wahnsinn. Und da schauen wir, weil es so lustig ist, zuerst mal rein, wie es so läuft bei einem feministischen Funpark. Das gibt es. Es gibt, es gibt feministische Funparks, was sich mir natürlich nicht aus direkter Erfahrung erschließt, weil ich beim feministischen Funpark wahrscheinlich nicht wirklich willkommen wäre. Was mir aufgefallen ist bei der Sichtung des Ganzen, es hat natürlich schon was. Es hat was Neckisches. Man betritt nämlich diesen Funpark durch eine überdimensionale Vulva, also eine aus Gummi. Aufblasbare Vulva. Schauen wir mal rein.
Bei so viel Frauenpower geht den aufgeblasenen Männern schnell die Luft aus. Jennifer Sirtl zeigt, was sie drauf hat, hier im Ninja-Parcours der ersten Attraktion im feministischen Funpark der Verdi-Frauen Mittelfranken. Ein bunter Jahrmarkt nur für Frauen. Einen Tag lang können sie hier an 10 Stationen ihre Themen formulieren. Verbal und körperlich.
Wir möchten Frauen, die da rausgehen und sich stärker und selbstbewusster fühlen. Also die sollen hier an der Brüllbox mal richtig ihren Frust rausschreien. Sie sollen Selbstverteidigung ausprobieren und die toxische Männlichkeit mal so richtig auf die Schippe nehmen.
Und wenn es wie hier mit einem Augenzwinkern geschieht, umso besser.
Blöde Fotze umgefallen.
Da können sich also die Feministinnen äußern zum Patriarchat. Da schreibt jemand auf eine Wand hin, alte, weiße Männer stinken. Das ist so wunderbar typisch. Der Feminismus hat jahrzehntelang diskriminierende Stereotypen über ein bestimmtes Geschlecht bekämpft. Und tut das jetzt, indem man diskriminierende Stereotype pflegt, wie den, dass alte, weiße Männer stinken. Es ist erlaubt. Es ist in diesem Kontext erlaubt. Gegen den Feind darfst du das einsetzen, was du bei diesem Feind beklagt hast. Gar kein Problem. Dann sehen wir Frauen, die auf aufblasbare oder Gummipenisse einprügeln. Liebe Macherinnen des feministischen Funparks und liebe Besucherinnen des feministischen Funparks, diese Frauen, die dort zugegen sind und auf künstliche Penisse einprügeln, die haben ein Problem. Da Ich möchte das überhaupt nicht in Abrede stellen. Die haben ein echtes Problem. Aber keines, das mit Männern zusammenhängt. Es ist eines, das sie bei einem Therapeuten adressieren müssten, ganz dringend. Und sobald sie ihre Probleme gelöst haben, gelingt vielleicht auch wieder das Zusammenleben in der Gesellschaft und vielleicht sogar mit Männern. Auch mit alten, stinkenden, weißen Männern. Aber zuerst müssen diese Frauen ihr Problem lösen und sie lösen es nicht, indem sie auf Gummipenisse einprügeln oder pubertäre Parolen auf Wände schreiben. Sie müssen in sich gehen und an sich arbeiten und dann wird alles besser. Und dann schauen wir, es ist ein Running Gag, aber es ist ein Geschenk des Himmels, mal wieder zu Jette Nitzart, die nette Jette, die frühere Chefin der Jungen Grünen in Deutschland. Sie erklärt uns, und das ist verdankenswert, die realen Hintergründe hinter der steigenden Messergewalt in Deutschland. Film ab.
Hi, sorry, wir müssen ganz kurz über Messergewalt reden, weil es ist nämlich so, dass ich gerade was erfahren habe. Wir haben ja immer Angst vor Geflüchteten, die Messer dabei haben. Deswegen gibt es jetzt Messerkontrollen in S-Bahn und U-Bahn. Und das ist eigentlich aber sogar ganz praktisch. Es werden nur leider die Falschen kontrolliert. Weil in Szenepublikationen von Nazis steht immer häufiger drin, dass man auch ein Messer dabei haben sollte. Und wenn man dann angegriffen wird in Notfallsituationen, doch einfach so tun sollte, als würde man diese Selbstverteidigung einsetzen. Und in einem Gerichtsprozess in Berlin hat ein Nazi jetzt auch gesagt, dass er ein Messer immer dabei hat, obwohl er sich quasi, weil er Angst hat auf öffentlicher Straße. Was ist das eigentlich für ein Mann, dass er Angst hat auf öffentlicher Straße? Ekelhaft. Ich dachte, ich habe ein anderes Männlichkeitsbild. Aber naja, ich habe auch Angst auf offener Straße und turns out, ich habe kein Messer dabei, mich könnt ihr gerne kontrollieren. Aber ja, vielleicht solltet ihr euch tatsächlich Angst um Messermänner machen. Die haben nur eine weiße Hautfarbe. weil das sind Nazis, leider. Also haben die sich selbst zuzuschreiben.
Ja, die Messergewalt kommt von Nazis in Deutschland. Ganz klar, zeigt ja auch jede Kriminalstatistik. Man kann sich im öffentlichen Raum auch selbst darüber in Kenntnis setzen, wie marodierende Nazi-Horden durch die Stadt laufen mit gezückten Messern. Was ich besonders neckisch finde, ist, wie Jette Nitzart, die edle Kämpferin gegen das Patriarchat, wie sie diesen angeblichen Nazis, die angeblich mit den Messern stechen, wie sie denen vorwirft, sie seien keine echten Männer, wenn sie Angst haben, ohne Messer in den öffentlichen Raum zu gehen. Es gibt jetzt also ein Männerbild, das man pflegen müsste, das Bild des starken, tapferen Mannes, der sich wehren kann. Das wünscht sich Jette Nitzart plötzlich, obwohl sie genau dieses Männerbild und diese Art von Männern seit Jahren bekämpft. Es ist ziemlich absurd. Sie leidet unter einer Mischung aus Realitätsverweigerung, Wahrnehmungsstörung und einem Schuss Doofheit. Was den Haupthaus ihres Problems ausmacht, das möchte ich hier nicht adressieren, das weiß ich nicht, kenne sie nicht persönlich, aber sie hat ein Problem. Und dann schauen wir zum Schluss noch in die alten Zeiten zurück. Ein TV-Kommentar beim SWR in der Corona-Zeit.
Der Status quo ante, also zurück zur alten Normalität, ist vielen Wirrköpfen, die sich im Netz unter Widerstand 2020 und anderen Namen tummeln, nach gerade ein Herzensanliegen. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Madonna, Robert De Niro und rund 200 andere Künstler und Wissenschaftler fordern zu Recht, nach der Corona-Krise Lebensstil, Konsumverhalten und Wirtschaft grundlegend zu verändern.
Da hatten wir es mit Reinhard Becker zu tun. Der war von 2016 bis irgendwo im Frühjahr 2021 ARD-Chefredakteur sowie ARD-Koordinator für Politik, Gesellschaft und Kultur in der ARD-Programmdirektion in München. Und der durfte sich hier vor die Kamera setzen und uns erklären, es wird nach Corona keine Normalität mehr geben, wie wir sie kannten. Es wird eine neue Normalität geben. Das war übrigens ein sehr beliebter Spruch in der Corona-Zeit, die neue Normalität. Alles wird anders sein. Nichts mehr wird sein wie früher. Nach meinem Dafürhalten ist ziemlich alles wieder wie früher. Auch der Wahnsinn ist geblieben. Und wieder hat er damals, und deshalb zeige ich solche Clips, damit wir uns daran erinnern, wieder jeden, der die offizielle Politik kritisiert hat, als Spinner oder als Corona-Leugner abgetan. Das mit dieser Behauptung, dass wir die alte Normalität nicht mehr wiederhaben werden, das ist schlecht gealtert, Herr Reinhard Becker. Sie selber, Sie altern ja auch. Ich sehe jetzt hier 1959. Ich hoffe, Sie sind inzwischen im verdienten Ruhestand, weit weg von jeder Kamera. Wir kommen zur Leserpost. Wenn ihr Hinweise habt auf mögliche Inhalte für die Teutonen-Edition von der Daily Mail, dann bitte immer her. Ich blende meine E-Mail-Adresse ein, stefan.milius@nebelspalter.ch. Ich freue mich sehr. Deutsche Inhalte kommen natürlich auch in der ordentlichen Sendung Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag immer wieder zum Zug. Hier ballen sie sich einfach. Und ich bin sehr darauf angewiesen, dass ihr mich darauf hinweist, wo der Wahnsinn wieder seine Blüten wachsen lässt. Und zum Schluss, wie immer, ein Zuschauerwitz. Ein führender deutscher Politiker wurde von unbekannten Tätern entführt. Sie verlangen 1 Million Euro. Wird nicht bezahlt, lassen Sie ihn wieder gehen. Das war's von der Teutonen Edition von der Daily Mail am Mittwoch. Morgen Donnerstag geht es wieder ganz normal weiter mit der schweizerdeutschen Version von The Daily Mail und nächsten Mittwoch stürzen wir uns wieder in die Welt der Teutonen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald und tschüss.